regelmäßigen Abständen heißt es auch hier im Podcast Hashtag What's Next, denn die bereits vierte What's Next Studie wurde veröffentlicht, diesmal unter dem Titel Gesund arbeiten in herausfordernden Zeiten, und da wollen wir uns einmal anschauen, wie denn die Entwicklung in der betrieblichen Gesundheit so aussieht. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Das IFBG, das Institut für betriebliche Gesundheitsberatung, hat bereits zum vierten Mal die What's Next Studie veröffentlicht. Das Ganze in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und dem Personalmagazin. Zum ersten Mal veröffentlicht hat man das im Jahre 2017, danach in 2020, anschließend 2022. Jetzt war 2 Jahre Pause und es geht aktuell weiter mit der What's Next Studie 2025. Unter der Headline eben Gesund arbeiten in herausfordernden Zeiten wollen wir uns diesmal sozusagen die Kernaussagen der What's Next Studie anschauen. Die Studienergebnisse sind auch allumfassend veröffentlicht auf der Seite des IFBG. Wir werden das Ganze auch nochmal entsprechend verlinken, aber vollumfassend ist die Studie knapp 35 Seiten lang, würde den Podcast entsprechend sprengen. Deshalb schauen wir uns lediglich so ein bisschen die Kernaussagen und Hintergrundinformationen des Ganzen an, um schon mal eine grobe Tendenz und Richtung zu bekommen. Nichtsdestotrotz empfehle ich natürlich auch, mal in einer freien Minute einen Blick in die Studie hineinzuwerfen, um nochmal detailliert die entsprechenden Daten, Fakten und Zahlen zu erfassen. So, wir starten erstmal mit der Studienteilnahme an sich. Die What's Next Studie habe ich auch schon eben in den letzten Episoden zum Thema What's Next mal erklärt. Wir schauen an, wie sah es jetzt aus für die What's Next Studie 2025. Insgesamt haben über 1500 Wirtschaftsunternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes an der Studie teilgenommen. Noch nie war die Teilnahme und das damit verbundene Interesse an dieser Studienreihe so hoch. Also es lohnt sich auch, diese Studienreihe in regelmäßigen Abständen fortzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man es jetzt jedes Jahr durchführen würde, dass dann so ein bisschen das Interesse vielleicht ja sich abschwächt, reduziert wird, aber dadurch, dass das in regelmäßiger Unregelmäßigkeit, also mal sind 3 Jahre dazwischen, mal sind 2 Jahre dazwischen, stattfindet, kann man mit What's Next inzwischen schon was anfangen, aber es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hat, ach, schon wieder. So, von daher finde ich diese Herangehensweise schon mal schlecht. Dies kann als Indiz gewertet werden, dass die Relevanz von Gesundheit im BGM und HR-Kontext weiterhin wächst. Das glaube ich auch, weil je größer das Interesse und auch die Durchführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist, umso eher ist man auch gewillt, an so einer Studie dran teilzunehmen. Ich habe das in den letzten Episoden zur What's Next Studie schon mal erklärt. Wenn ich halt jetzt so eine Anfrage bekomme, hallo liebes Unternehmen, wir haben hier eine Befragung zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, hätten Sie Interesse daran teilzunehmen? Wenn ich kein BGM mache, dann habe ich da auch meistens kein Interesse daran, entsprechend teilzunehmen. So, wenn ich aber was mit dem Thema BGM anfangen kann, dann tu Gutes und rede darüber, dann bin ich natürlich auch gewillt, an der Studie teilzunehmen. Was das bedeutet, die neuesten Entwicklungen und Trends langfristig im Blick zu behalten, ist für BGM und HR-Verantwortliche entscheidend, um im Wettbewerb um Fachkräfte zu bestehen. Wer Herausforderungen begegnen will, sollte verstehen, was die Vergangenheit geprägt hat und wo die Reise künftig hingehen wird. Nur so lässt sich eine resiliente Organisation aufbauen. So, gucken wir mal hin in Richtung Umsetzungsrahmen BGM. Was sich zeigt, nur ein Viertel der beteiligten Organisationen hat ein ganzheitliches BGM. Nur ein Viertel. Also für diejenigen, die jetzt noch nichts mit BGM zu tun haben. Wir haben ein Riesenpotenzial mit 75% aller Unternehmen, zumindest der befragten Unternehmen, die noch keinen ganzheitlichen Ansatz im Bereich des BGM verfolgen. Seit 2022 ist hier kein Anstieg zu sehen und das ist traurig. Wie sah das Ganze aus? In 2017 hatten wir noch keine Pandemie, aber auch der Fachkräftemangel war noch nicht so groß. Dann kam die große Pandemie in 2020, alle waren verunsichert. Das zog sich dann bis 2022, keine Entwicklung. Jetzt hätte man denken können, aus 2022 zu 2025 passiert ein bisschen was, aber Pustekuchen. Kriege, Krisen, Herausforderungen, ansteigende Nebenkosten führen einfach dazu, dass die Unternehmen ihr Geld lieber erstmal beisammen halten und eben anstatt in die Gesundheit zu investieren, was wir auch in einer der letzten Episoden hatten, was sich ja rechnet und lohnt, das wird dann nicht gemacht. Sondern man steht irgendwie so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Man weiß, dass das Thema wichtig und relevant ist und immer relevanter wird, gerade im Kampf um die Talente. Aber so richtig losgelöst geht's noch nicht vorwärts. So, also, Dies lässt vermuten, dass die Big M-Bemühungen in den deutschen Arbeitswelten womöglich im Kampf um Ressourcen stagnieren. Man könnte aber auch sagen, dass trotz stärkerer wirtschaftlicher Herausforderungen der Anteil der Organisationen, die ein ganzheitliches Big M umsetzen, konstant geblieben ist, was wiederum positiv zu deuten ist. Also obwohl es wirtschaftlich so schlecht aussieht, haben die Unternehmen wahrscheinlich, die schon vorher in das Thema Gesundheit der Mitarbeitenden investiert haben, auch weiterhin an dem Konzept festgehalten. Und das sollte ein Hinweis sein für diejenigen, die eben jetzt sagen, nee, BGM, da will ich momentan kein Geld investieren. Wenn selbst in schwierigen Zeiten am Thema BGM festgehalten wird, zumindest von den Unternehmen, die damit schon Erfahrung gesammelt haben, dann sollten vielleicht auch die Unternehmen darüber nachdenken, die noch kein BGM eingeführt haben. Aber okay, was das bedeutet, BGM scheint für viele Unternehmen noch immer ein Nice-to-Have-Thema zu sein. Der Nutzen einer ganzheitlichen und im Management verankerten Vorgehensweise wird vielerorts immer noch nicht erkannt. Die gute Nachricht vorweg, einige Krankenkassen bieten hier fachliche und teilweise auch finanzielle Unterstützung an. Neben Gesundheits- und Personalverantwortlichen ist aber auch die Geschäftsführung gefragt, mehr und vor allem nachhaltig auf BGM zu setzen. Nicht immer lässt sich der Return on Invest von BGM-Bemühungen sauber ermitteln, da es viele parallele Einflüsse gibt, die die Kosten-Nutzen-Rechnung verfälschen können, zum Beispiel Wirtschaftskrisen oder Grippewellen. Forschungsprojekte und praktische Erfahrungen in den letzten 30 Jahren haben aber gezeigt, dass sich fundierte Befragungen, passgenaue Maßnahmen und valide Evaluationen auf lange Sicht auszahlen. Das sage nicht ich. Nein, das sagt eine Studie. Wie sieht es aus mit den finanziellen Ressourcen? Was geben denn die Unternehmen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements aus? Also für diejenigen, die darin vielleicht noch nicht investiert haben, die haben dann schon mal so eine grobe Kennzahl und Größe, wobei die finanziellen Ressourcen meistens sehr erschreckend sind. Also was sich zeigt, die Hälfte der Wirtschaftsunternehmen bzw. Einrichtungen des öffentlichen Dienstes haben weniger als 10.000 Euro oder sogar überhaupt gar kein Budget für BGF-Maßnahmen zur Verfügung. Vor allem diese sind auf Angebote von Krankenkassen angewiesen. 18,6% der Organisationen haben ein BGM-Budget zwischen 10 und 50.000 Euro, 5,4% zwischen 50 und 100.000 und 6,6% über 100.000. Die verbleibenden 18,8% konnten dazu keine Angaben machen. Insgesamt zeigt sich, dass die bereitgestellten finanziellen Ressourcen mit wachsender Organisationsgröße zunehmen. Also je größer die Organisation, natürlich auch je größer das Budget. Hätte ich jetzt ein Budget von 10.000 Euro für 10 Mitarbeitenden, dann wäre das super. Habe ich jetzt ein Budget von 10.000 Euro für 1.000 Beschäftigte, ja, dann kann ich vielleicht noch gerade so ein Eis essen gehen. Aber dann hört es auch schon auf. Also es muss natürlich auch immer zur Größe der Organisation passen, das Budget. Was empfehlen wir immer? Also wir liegen je nach Unternehmensgröße meistens bei einem Pro-Kopf-Budget zwischen 15 bis 30 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Das Ganze hochgerechnet auf ein Jahr bedeutet also irgendwo eine Investition von 180 bis 300, 350 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Der Gesetzgeber ermöglicht es ja auch bis zu 600 Euro in die Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden zu investieren, ohne dass das Ganze als geldwerter Vorteil gewertet wird, vorausgesetzt man ist ein zertifizierter Anbieter. Da kommen wir nicht ganz ran, das brauchen wir nicht, diese 600 Euro, wenn wir sie bekommen, hurra, aber wir brauchen sie nicht, es ist schon einfacher möglich und das ist halt das, was ihr daraus ziehen solltet, zwischen 150 bis 350 Euro, rechnet gerne mal aus, was kostet es euch, wenn ein Mitarbeiter einen einzigen Tag ausfällt und rechnet dabei nicht nur den reinen Lohn, nein, wir als Unternehmer wissen ja, dass der Mitarbeiter für gewöhnlich sogar mehr erwirtschaften sollte, als er das Unternehmen kostet, sonst geht es langfristig gesehen natürlich nicht auf. Das heißt, wenn so eine Produktivstunde vielleicht 50 Euro kostet und der Mitarbeiter 8 Stunden am Tag arbeitet, dann habe ich halt so einen Produktivitätsverlust von 400 Euro. Im Vergleich dazu, ein ganzheitliches BGM aufs ganze Jahr gerechnet, kostet halt weniger. Das heißt, die Frage, die ich mir stellen darf, ist, schaffe ich es mit meinen gesundheitsfördernden Angeboten, die Produktivität, die Motivation oder auch den Krankenstand um einen Tag zu steigern, beziehungsweise halt um einen Tag zu senken? Ist es realistisch möglich, dass der Mitarbeiter durch die gesundheitsfördernden Maßnahmen langfristig gesehen einen Tag weniger krank ist? Und wenn ja, dann hat sich schon gerechnet. Aber das ist halt nicht immer so 1:1 in Return on Invest aufzurechnen. Weil da kann halt so eine Pandemie oder eine Grippewelle halt schon einmal dafür sorgen, dass die Statistik verhagelt ist. Von daher denkt da bitte langfristig über einen längeren Zeitraum. Was bedeutet das Ganze? Die finanziellen Möglichkeiten der Organisation im BGM zu investieren unterscheidet sich teils deutlich, um mehr Budget für BGM zu erhalten, ist es hilfreich, das obere Management nicht nur auf Erfolg der eigenen BGM arbeitet, sondern auch auf die gesetzliche Pflicht zur psychischen Gefährdungsbeurteilung und auf steuerliche Fördermöglichkeiten aufmerksam zu machen. Zudem zeigt sich nach wie vor, dass die Überzeugungsarbeit erfolgreicher ist, wenn man auf Studien zur Reduktion von Fehlzeiten und Präsentismus durch BGM verweist, sofern eigene Kennzahlen dies nicht hergeben. Die Entscheidungsträger denken auch im Jahr 2025 vorrangig betriebswirtschaftlich. Ja, auch ich bin Unternehmer, auch ich tue wohltätige Dinge, aber bin kein Wohltäter in reinster Form, sondern muss natürlich auch betriebswirtschaftlich denken. Und gerne bin ich bereit, 1 Million für was auszugeben, wenn es mir 2 Millionen bringt. Das ist ganz einfach. So, von daher, wir müssen betriebswirtschaftlich denken. Künstliche Intelligenz, KI im BGM. 72,1% der Unternehmensverantwortlichen haben im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit schon einmal ChatGPT verwendet. Wenn nach dem Einsatz von weiteren KI-Systemen gefragt wird, schrumpft der Anteil auf 44,9%. Weniger überraschend, HR- und BGM-bezogene KI-Lösungen kommen in privatwirtschaftlichen Unternehmen häufiger zum Einsatz als in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Interessant ist, dass knapp 90% der Unternehmensverantwortlichen dem Einsatz dieser Systeme positiv gegenüberstehen. Finde ich schon mal gut. Ich selber bin ja auch Referent bei der Haufer Akademie. Liebe Grüße gehen raus. Für das Thema künstliche Intelligenz im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Falls ihr also auch da irgendwie Weiterbildung mal machen wollt, guckt einfach mal auf Haufer, sucht danach KI im BGM und dann finden wir die entsprechenden Angebote. Diese Offenheit der Unternehmensverantwortlichen für KI sollte sich das obere Management jeder Organisation zunutze machen. Noch kann es angesichts der oben erwähnten Verbreitung von KI-Systemen ein Wettbewerbsvorteil sein, diese im Rahmen der HR- und BGM-Arbeit zu testen und zu etablieren. Doch ein sauberes Abwägen und Evaluieren ist entscheidend, damit der Einsatz von KI nicht zum Selbstzweck wird. Am häufigsten werden im Rahmen der Studie übrigens KI-Systeme für Beschäftigtenbefragungen angesehen, gefolgt von Simulationen und Prognosen. Doch auch die Bereiche Weiterbildung, Controlling und Reporting, Personalentwicklung sowie Gesundheitsmanagement werden von der Hälfte der Unternehmensverantwortlichen als sinnvoller Einsatzort für KI betrachtet. Die 4-Tage-Woche. Auch dazu gab es einige Fragen in der What's Next 2025. Fazit, die klassische 5-Tage-Woche und bestehende Teilzeitmodelle scheinen nach wie vor für Arbeitgeber und Arbeitnehmer passend zu sein. Die Hälfte der Geschäftsführenden geht davon aus, dass sich die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, also Arbeit in Vollzeit und Gehalt für Vollzeitstelle, negativ auf die Unternehmenserfolge auswirkt. Besonders in Bezug auf den Aspekt der Arbeitsverdichtung bewerten die Organisationen diese Arbeitsmodelle eher negativ. Ein positiver Effekt der 4-Tage-Woche wirkt für Aspekte wie Arbeitgeberattraktivität, Beschäftigtenbindung und Gesundheit der Beschäftigten prognostiziert. Wie stehe ich zum Thema 4-Tage-Woche? Wir selber in unserem Unternehmen haben fast schon so eine Art 4-Tage-Woche, zumindest, wie würde ich sagen, inoffiziell. Wir arbeiten halt von Montag bis Donnerstag beim Kunden, ab und an auch mal Freitag, aber eher selten. Der Freitag dient für uns als, also wir gehen arbeiten, aber es ist eine Art Entwicklungstag. Wir nutzen das für Teammeetings, wir nutzen es für Teamtage, wir nutzen es für interne Weiterbildung, wir nutzen es für das Miteinander, wir nutzen es für Kreativität. Es ist noch keine reine 4-Tage-Woche, aber zumindest vom Gefühl her arbeiten wir nur von Montag bis Donnerstag und der Freitag ist schon zwar offiziell Arbeitszeit, aber fühlt sich häufig nicht so an. Wie stehe ich dazu zur 4-Tage-Woche? Ich denke, dass gerade auch diese KI-Tools uns so viele Arbeiten, die wir jetzt sinnloserweise händisch betreiben, dahingehend abnehmen werden, dass wir trotzdem den jetzigen Output haben, ohne dafür die Zeit zu benötigen. Also wenn ich jetzt alleine schaue, vor 2 Jahren hatte ich noch 3 Mitarbeiter im Marketing, jetzt habe ich 1 Mitarbeiterin im Marketing und die schafft häufig den doppelten Output als vor 2 Jahren. Das heißt, klar, die Arbeitsmenge, die Arbeitsgeschwindigkeit, das Tempo verdichtet sich immer mehr aufgrund eben auch dieser KI-Tools, aber das sorgt dafür, dass der Output einfach größer wird und dadurch schaffen wir so ein bisschen durch eben dann effizientes und effektives Arbeiten, man nennt das Zeitmanagement, schafft man dann die notwendigen Ressourcen, um vielleicht auch eine 4-Tage-Woche bei vollem Gehalt abzupuffern. Ich bin davon überzeugt, dass das kommen wird, wenn man historisch betrachtet, wo kommen wir her? Früher haben wir wahrscheinlich, 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche. Jetzt momentan sind viele Unternehmen schon jetzt nur noch in einer 38-Stunden-Woche. Viele arbeiten schon nur noch 32 Stunden in der Woche und trotzdem wird die Produktivität häufig immer mehr und immer größer und das Rad dreht sich irgendwie immer schneller. Aufgrund der technischen Möglichkeiten, aufgrund des technischen Fortschritts. Was bedeutet das? Die Frage, ob eine solche Vier-Tage-Woche für Organisationen ein gewinnbringendes Arbeitszeitmodell ist, muss sehr individuell entschieden werden. Zu unterschiedlich sind Arbeitsprozesse, Anforderungen an Kundenservice und Möglichkeiten der Digitalisierung in der Organisation. Das zeigt auch die Erfahrung von Unternehmen, die eine Vier-Tage-Woche bereits getestet haben. Von einer dauerhaften Umstellung auf dieses Modell bis hin zu einer Rückkehr zum vorherigen Arbeitszeitmodell ist hier alles zu finden. Also es ist je nach Unternehmen mal mehr möglich, mal weniger möglich. Kommen wir zum Thema Produktivität. Was sich zeigt, über die Hälfte der Unternehmensverantwortlichen gibt an, dass mehr Kontrolle durch die Führungskraft und eine überwiegende Präsenzpflicht nicht hilfreich für mehr Produktivität sind. Lediglich 20,5% glauben, dass mehr Kontrolle hilfreich ist. In Bezug auf die Präsenzpflicht sind es 26,9%. Im Gegenzug werden Technikeinsatz und Automatisierung sowie Investitionen in gesunde Führung, Weiterbildung und betriebliches Gesundheitsmanagement positiv bewertet, wenn es um die Steigerung von Produktivität im Unternehmen geht. Die Meinungen unterscheiden sich, wenn die Funktionen der einzelnen Befragungsteilnehmer betrachtet werden. Geschäftsführende sind im Vergleich zu den Personal- und Gesundheitsverantwortlichen eher der Meinung, dass eine überwiegende Präsenzpflicht und die Reduktion der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hilfreich für mehr Produktivität sein können. Und das ist das Problem. Das Verständnis für die Belegschaft und genau solche Themen ist auf Geschäftsführerebene leider nicht da, wo sie sein müsste. Da wird eben eher mit Sanktionen und mit Kontrolle gearbeitet, häufig, nicht alle, ich will da bei weitem nicht alle Geschäftsführende über einen Kamm scheren. Leider glücklicherweise schlägt auch der demografische Wandel in der Geschäftsführung immer mehr zu. Immer mehr ältere Geschäftsführende gehen in den Wurf für den Ruhestand, immer mehr jüngere Geschäftsführende übernehmen dann die Geschäfte und dadurch verändert sich auch die Wahrnehmung. Da versteht man auch, dass eben nur mit Sanktion und Kontrolle und Zwang und von oben herab, dass das nicht mehr funktioniert, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Aber im BGM wird halt auch leider Gottes die Treppe immer von oben gekehrt. Das heißt, wenn die Geschäftsführung dahinter steht, stehen auch die Führungskräfte dahinter. Wenn die Führungskräfte dahinter stehen, stehen auch die Mitarbeiter dahinter. Und das BGM entwickelt sich aber häufig immer andersherum. Mitarbeitende sagen, Mensch, wir könnten ja mehr für die Gesundheit machen. Wir könnten ja mehr für die Teambildung und Kommunikation tun. Und oben trifft das auf taube Ohren. Ja, und dann dementsprechend ist das BGM auch immer nur so gut wie die Geschäftsführenden selbst. Das Erreichen einer möglichst hohen Produktivität im Unternehmen ist komplex. Häufig ist dies mit Investitionen verbunden, die wiederum unternehmerischen Mut erfordern. Neben Automatisierung und einer bestmöglichen technischen Ausstattung ist aber auch die Arbeitszufriedenheit entscheidend für Produktivität. Und da die Arbeitszufriedenheit ganz erheblich von der Arbeit der Führungskräfte beeinflusst wird, sollten Unternehmen in die Fortbildung dieser und in die bewusste Suche nach geeigneten Führungskräften investieren. Ja. Jeder Mitarbeiter verlässt nicht irgendeine Marke, irgendein Unternehmen, sondern jeder Mitarbeiter, wenn er das Unternehmen verlässt, verlässt er nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft, seinen Vorgesetzten. Das ist so. Und um meinen Kollegen Volker Nürnberg zu zitieren, jede Führungskraft hat den Krankenstand, den sie verdient. Wirtschaftliche Krisenzeiten. Viele teilnehmende Organisationen schätzen ihre eigene wirtschaftliche Lage aktuell deutlich besser ein als die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Über die Hälfte, also 57%, gibt an, dass ihre wirtschaftliche Situation aktuell positiv ist. In Bezug auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland sagen das nur 16,1%. Doch wie sollte man als Unternehmensführung auf wirtschaftliche Krisenzeiten reagieren? Über die Hälfte der Unternehmensverantwortlichen gibt an, dass sie sowohl Sabbaticals als auch Investitionen in Arbeitsmittel oder Team-Events reduzieren oder abschaffen würden. Zudem würden 69% auf das Angebot einer 4-Tage-Woche verzichten. Doch ziehen die Organisationen nicht nur Einsparungen in Betracht, die Ausweitung von Beschäftigtengesprächen, die Möglichkeit zum Homeoffice, Maßnahmen der Gesundheitsförderung und der betriebliche Urlaub sind für fast alle Befragten unverzichtbar. Also teils auf der einen Seite reduzieren und streichen, teils auf der anderen Seite unbedingt fortführen. Es ist so ja ein zweischneidiges Schwert. Eine Schlussfolgerung aus den Ergebnissen könnte sein, dass notwendige Einsparungen in Unternehmen stets mit Begleitmaßnahmen verknüpft sein sollten, die der Belegschaft signalisieren, dass ihr Wohlbefinden der Unternehmensführung weiterhin wichtig ist. Dies würde sich mit der Erkenntnis zur Produktivität und Arbeitszufriedenheit decken. Gucken wir mal auf die Kennzahlen. Die Kennzahlen sagen Folgendes: Die befragten Organisationen sehen einen deutlichen Mehrwert in der Auswertung von Daten und Kennzahlen. Über 82% sagen, dass die Arbeit mit Daten und Kennzahlen letztlich zu einer Zunahme der Arbeitszufriedenheit, aber auch Arbeitgeberattraktivität beitragen kann. Dies deckt sich auch mit den Erkenntnissen, dass über 2/3 der Organisationsverantwortlichen in ihrem Betrieb Mitarbeiterbefragungen umsetzen, wodurch sie bei entsprechender Verwendung der validen Fragebögen verlässliche Kennzahlen generieren. Ein weiterer Weg, an Kennzahlen und Daten zu kommen, ist eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Diesen gesetzlich verpflichtenden Weg wählten jedoch nur rund die Hälfte der Organisationen. Dieser Wert stagniert seit 2020, was auch die Frage aufwirft, ob der Gesetzgeber hier stärker aktiv werden sollte. Zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung haben wir schon mehr als genug hier auch im Podcast berichtet, wie man sowas macht, was die Vorteile sind, warum, wieso, weshalb. Falls ihr jetzt sagt, oh, psychische Gefährdungsbeurteilung habe ich noch nicht gemacht, ist noch als To-Do offen, gerne könnt ihr euch an uns wenden, einfach mal auf der Homepage www.outness.de auf das Kontaktfeld gehen, schreibt uns eine Nachricht, ruft uns an, dann helfen wir euch auch bei der Durchführung, denn wenn man es nicht macht, dann ist das so ein bisschen so ein Damoklesschwert, was über einen schwebt, die Gesetzgeber, ja, also da sprechen wir natürlich zum Beispiel auch von den Krankenkassen, von den Berufsgenossenschaften und dergleichen, die können jederzeit durch die Tür spazieren und dann heißt es, ich hätte gerne einmal all ihre psychischen Gefährdungsbeurteilungen, können Sie uns das einmal vorzeigen? Und wenn man dann sagt, psychische was? Dann sieht es immer schlecht aus, dann drohen ebenfalls Sanktionen, Bußgelder und das wollen wir vermeiden und vor allem eine gut gemachte psychische Gefährdungsbeurteilung ist fast schon waffenscheinpflichtig aus meiner Sicht, denn man kann daraus so viele Erkenntnisse sammeln, die Motivation der Teilnehmenden steigern, sein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement vorantreiben und deshalb bin ich ein absoluter Befürworter der Durchführung einer GB-Psyche. Nur so als kleiner Hinweis. Also, die Nutzen von Mitarbeiterfeedback haben nach wie vor noch nicht alle Organisationen erkannt. Dabei gibt es inzwischen digitale Wege, die Beschäftigten einfach und schnell zu Wort kommen zu lassen. Auch zur Auswertung von Kennzahlen gibt es inzwischen automatisierte Lösungen. Die Arbeit mit Excel-Listen oder speziellen Auswertungskompetenzen sind dafür nicht mehr notwendig. Das stimmt. Es wird immer leichter. Angebote. Wie schon in den Jahren 2017, 2020 und 2022 sind Angebote im Bereich Arbeitssicherheit am stärksten verbreitet, also am stärksten verbreitet Maßnahmen zur Arbeitssicherheit. Also theoretisch, wenn ich jetzt die Zahl vorlese, müsste jetzt dastehen, 100% aller Unternehmen, ausgenommen vielleicht die Solo-Selbstständigen, sollten Maßnahmen zum Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit haben. Wie es in der Realität aussieht, werden wir sehen, aber Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist sowohl verpflichtend für Arbeitnehmende als auch für Arbeitgebende. Gucken wir mal rein, 83,3% der Organisationen bieten ihren Beschäftigten hier etwas an. Es folgt dann das betriebliche Eingliederungsmanagement, 79,9%. Auch das ist verpflichtend für Arbeitgeber, sollte also bei eigentlich 100% liegen. Naja, und die betriebliche und das betriebliche Versorgungsmanagement liegt bei 77,7%. Das Schlusslicht bilden Angebote im Bereich Einsamkeit und Verbundenheit. Dennoch ist es interessant, dass hier immerhin fast 10% der Organisationen ihren Beschäftigten Unterstützung anbieten. Im Bereich Führung bieten fast 50% der Organisationen entsprechende Maßnahmen an. Also Einsamkeit und Verbundenheit ist etwas, was gerade durch die Corona-Pandemie immer stärker und durch die Digitalisierung, also die Corona-Pandemie hat ja zu einer stärkeren Digitalisierung geführt, mehr mobiles Arbeiten, mehr im Homeoffice, aber auch gleichzeitig mehr Isolation. Die Leute sind einfach alleine zu Hause, sind nicht mehr in dem Kontakt und das sorgt für ein Gefühl der Einsamkeit und fehlende Verbundenheit und die Unternehmen steuern da zum Teil, zumindest 10% der befragten Organisationen, hier schon mal ein Stück entgegen. Es ist nach wie vor erkennbar, dass Organisationen in Deutschland eher Angebote unterbreiten, die meist gesetzlichen Verpflichtungen unterliegen. Die Bedeutung der Führungskräfte hat die Hälfte von ihnen offenbar immer noch nicht erkannt. Interessant ist, dass es vor allem privatwirtschaftliche Unternehmen sind, die hier Nachholbedarf haben. Öffentliche Einrichtungen sind da schon einen Schritt weiter. Eine Empfehlung lautet, wenn die finanziellen Mittel für BGM und Personalentwicklung schon limitiert sind, dann sollten sie in Schlüsselthemen investiert werden. Dazu zählt auch die Sensibilisierung und die Fortbildung von Führungskräften. Das ist halt der große Vorteil. Ich kann halt eine Führungskraft schulen und die Veränderung dieser einen Person kann dann einen großen Einfluss auf 5, 10, 15, 20, 25, 30, je nachdem wie groß die Führungsspanne ist. Ich hoffe keine 30, aber grundsätzlich gibt es auch sowas. Also die Schulung von Einzelnen, das ist wie so eine Art Multiplikatoren-Schulung, hat dann einen großen Effekt auf alle anderen Beteiligten. Entwicklung, Trends und Themen im BGM. Aktuell stehen IT-Sicherheit und Datenschutz, Recruiting sowie Automatisierung und Digitalisierung an der Spitze der Liste der wichtigsten Themen und Entwicklung. Die Handlungsfelder Resilienzaufbau, Arbeiten über das Rentenalter hinaus und Krisenmanagement für psychische Gesundheit werden laut den Teilnehmenden in den nächsten Jahren den größten Bedeutungszuwachs erfahren. Also das ist eine gute Prognose, weil alleine, wenn man schaut, wie sich die Krankenstände insbesondere bei psychischen Belastungen auswirken und wo da der Vormarsch ist. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1 bis 2 Jahren in jeglichen Gesundheitsreports die psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen an Position 1 kommen und damit die Muskel-Skelett-Erkrankungen ablösen. Das ist so meine Prognose, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es schlau, schon mal sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Der Bedarf an Maßnahmen für langfristige Beschäftigtenbindung und Arbeitgeberattraktivität wird durch den Fachkräftemangel verstärkt. Laut den Organisationen gewinnen vor allem Maßnahmen, die auf die psychosoziale Gesundheit der Beschäftigten zielen, dafür an Bedeutung. Bei berechtigter Fokussierung auf diese Dimension der Gesundheit dürfen die Organisationen die körperliche Gesundheit ihrer Belegschaft aber nicht außer Acht lassen. Dazu zählen beispielsweise Investitionen in ergonomische Arbeitsmittel sowie in den Schutz vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten, die in Deutschland für einen erheblichen Teil der Fehlzeiten verantwortlich sind. Gucken wir uns nochmal die verschiedenen Personengruppen an. Führungskräfte und Beschäftigte ab 50 Jahren haben laut den Organisationen aktuell den größten Bedarf für das BGM. Außerdem wächst künftig auch die Relevanz von Beschäftigten mit Pflegeverantwortung und von Silver Workern, also denjenigen, die über die Rentenaltersgrenze hinaus arbeiten. Vor ein paar Jahren waren die Organisationen noch eher auf die jüngeren Beschäftigten fokussiert. Der Trend geht nun aber immer mehr in Richtung der älteren Fachkräfte. Das BGM wird auch in Zukunft insbesondere von einer zielgruppenspezifischen Ansprache geprägt sein. Jede Lebensphase hat spezielle Herausforderungen und individuelle Bedürfnisse, die in den Blick genommen werden sollten. Besonders die Vereinbarkeit von Arbeit und familiären Verpflichtungen ist unabdingbar, um im Arbeitskontext wirklich leistungsfähig und produktiv zu sein. Ein gezieltes BGM kann das Personalmanagement dabei unterstützen, die Bedürfnisse aufzudecken und individuelle Lösungsansätze zu finden. Kann ich nur so unterstreichen. Also es gibt halt nicht diese eine eierlegende Wollmilchsau, diesen einen Kurs, dieses eine Angebot, dieses eine Screening, den einen Workshop, wo alle Hurra rufen und mitmachen. Nein, ich muss unterschiedliche Zielgruppen, Männlein, Weiblein, klein, groß, dick, dünn, jung, alt, muss ich unterschiedlich betrachten. Ne? Manche sind halt vom Gesundheitsbewusstsein weiter, manche stehen noch ganz am Anfang. Und ich brauche eher einen ganzheitlichen Maßnahmenmix aus verschiedenen Handlungsfeldern, auf verschiedenen Ebenen des Gesundheitsbewusstseins, um möglichst viele zu erreichen. Was sind die Herausforderungen? Das ist der letzte Punkt der sozusagen Kernaussagen. Wie auch in den letzten Jahren stellt vor allem die Menge der Aufgaben die Organisation vor besondere Herausforderungen. Außerdem spielen die Bereiche IT-Sicherheit und Datenschutz, die Nutzung neuer Technologien sowie die Beschäftigtenbindung eine starke Rolle. In Zukunft werden aber auch die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und Wissenssicherung als große Herausforderung gesehen. Ja, Wissenstransfer von den Älteren, die aus dem Unternehmen ausscheiden, zu den nächsten Generationen, die dann nachrutschen. Auch wenn man das mittlerweile nicht mehr hören mag, die Themen Fachkräftemangel und Digitalisierung treiben die Organisationen in Deutschland in besonderem Maße um. Die Organisationen sind in diesen herausfordernden Zeiten gefordert, möglichst viel dafür zu tun, ihre Beschäftigten zu halten und weiter zu qualifizieren. Denn neue Stellenbesetzungen sind teuer. Der Fokus auf das Wohlbefinden der Belegschaft ist in diesem Kontext unabdingbar, auch um Fluktuationen zu vermeiden und Wissen im Unternehmen zu sichern. Ein Mix aus Erfahrungswissen und neuen technologischen Kenntnissen wird die nächsten Jahre prägen und bedarf strukturierter Rahmenbedingungen. So, damit sind wir erstmal durch mit den Kernaussagen. Und jetzt seht ihr schon, also der Podcast geht jetzt auch trotzdem schon fast 30 Minuten. Wer also die komplette Studie lesen möchte, das werden wir entsprechend verlinken. Ich finde es spannend. Ich freue mich, dass das IFBG da alle Jahre wieder in Kooperation mit dem Personalmagazin und der Techniker Krankenkasse eine solche Studie ausrollt. Ist wichtig für die Branche, zeigt wichtige Erkenntnisse und wir müssen da vorangehen. Wir müssen da vorangehen. In einer der letzten Episoden habe ich ja da schon davon gesprochen. Gesundheit als Wachstumstreiber, insbesondere in der Krise. Wir müssen uns langsam trauen, einfach auch mal in die Themen der Gesundheit zu investieren. Denn wie schon erwähnt, wir reden hier von 150, 200, 250, 300 Euro vielleicht. was in die Gesundheit der Mitarbeitenden investiert werden müsste. Jede Gehaltserhöhung ist meistens schon höher. Und davon mal abgesehen, wir haben auch das Thema Fluktuation. Was kostet denn heutzutage so eine Stellenausschreibung, so ein Stellenangebot? Was kostet es, wenn die Stelle dann unbesetzt bleibt? Wie viele Tausende Euros gehen da verloren? Ich würde sagen, manchmal hat man da das BGM mindestens von 10, 15, 20, 30, 40, 50 Leuten schon amortisiert, nur wenn halt jemand, der eingearbeitet ist, der funktioniert, nicht kündigt. Wenn ich es schaffe, durch ein BGM ihn in meinem Unternehmen zu halten. Und dementsprechend nutzt es das Wissen hier, das Know-how, um es zu teilen, gerne auch an Führungskräfte und Unternehmensverantwortliche. Wenn euch selber das gefallen hat und ihr weitere solche Inhalte haben möchtet, dann gerne abonniert auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/newsletter einmal eintragen und dann bekommt ihr neben den aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema BGM auch Vortragsmitschnitte, Checklisten, Übersichtsgrafiken, die euer BGM auf das nächste Level bringen. Und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch schon mal alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.